Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Einige bekannte Gesichter sehe ich. Aber viele auch zum ersten Mal. Ich bin dankbar, dass ich hier sein darf und habe mit vielen Männern in diesem Jahr zu tun gehabt. Und ihr seid so in etwa der Jahresabschluss jetzt. Und mir ist es so wichtig in diesem Jahr gewesen, die Situation von uns Männern in unserem Kulturkreis, auch in unserem Land und in unseren Gemeinden ein bisschen zu erforschen, dem nachzugehen und zu sehen, wo sind wir eigentlich nicht in dem zentralen Ort, wo wir sein sollten, sei es in Bezug auf unsere Echtheit, sei es in Bezug auf unsere Identität und unser Wissen, wer wir sind, und diese Dinge bewegen mich. Und das eben, der Hans-Jürgen hat es schon angedeutet, nicht zuletzt auch aus meiner eigenen Biografie heraus. Ich bin vaterlos aufgewachsen und habe lange Zeit nicht gemerkt, was für ein Defizit das ist, wenn der Daddy nicht da ist. Und die Schöpfungsordnung in der Bibel, die habe ich erst später verstanden, dass Vaterschaft eine der Säulen ist, auf der unser menschliches Leben eigentlich ruht. Und wenn wir Jesus hören, wie er über seinen Daddy im Himmel redet, wie stolz er ist und wie er immer und überall bei jeder Gelegenheit seine Sohnschaft betont und über seinen Sohn so stolz ist, dann frage ich mich manchmal, wer sind wir? Wir suchen danach, Leiter zu sein, wir suchen danach, irgendwas zu sein, aber haben wir auch schon mal danach gesucht, Sohn zu sein? Verstehen wir es, Söhne zu sein? Aber die Bibel, das Neue Testament, ist voll davon, von Vaterschaft und Sohnschaft. Und von daher möchte ich auch gleich mit einem Text beginnen. Ich will euch gleich auch sagen, was wir heute Nachmittag so im Einzelnen machen werden, aber ich möchte zunächst mit einem Text aus Johannes 13 beginnen, die Fußwaschung. Da kommt ein kleiner Abschnitt, der Vers 3 eigentlich für uns jetzt hier so als Überschrift. Ich weiß, die Überschrift ist Vater, wo warst du? Und das wird zentral heute Nachmittag sein, über Vaterschaft nachzudenken. Aber es geht eben auch um einige andere Begriffe, die wir definitorisch heute packen wollen und von dort her auch für uns selber etwas nehmen wollen. Wie zum Beispiel Identität und die Sinnfrage, weswegen sind wir hier, was haben wir Männer zu tun? Wir geben schnell eine Antwort, sagen ja, wir sind als Gottes Söhne natürlich hier, um Gott zu dienen, völlig klar. Aber haben wir nicht auch noch einen männlichen Aufgabenbereich im Kontext mit unseren Beziehungsfeldern, mit unserer Familie, mit unserem Beruf, mit unserer Gemeinde? Und sind wir da schon richtig ausgebeult an den Stellen, wo wir uns vielleicht mal verletzt haben? Ist das schon alles in Ordnung? Und um diese Dinge wird es unter anderem auch gehen. Aber lasst uns einfach diese Stelle mal angucken und von daher den Einstieg in diesen Nachmittag wagen. Ich fange mit dem Vers 1 an, Johannes 13. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte. Und jetzt kommt es, Vers 3. Steht Jesus auf im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat. Das heißt, Jesus steht auf in dem Bewusstsein, das, was ich brauche, habe ich. Das, was ich brauche, habe ich, und das, was ich tue, kann ich tun, weil ich alles habe von meinem Vater. Also er steht auf in dem Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat. Das ist das Erste. Und da gehen gleich bei uns die Leuchten an und da fragen wir uns, habe ich auch dieses Bewusstsein in allem, was ich tue, dass ich alles habe, was ich brauche? Und das ist für uns und unser Mannsein, unsere Männlichkeit von äußerster Wichtigkeit, dass wir wissen, wir haben alles, um unser Mannsein zu leben. Und unser Mannsein besteht nicht nur aus dem, was wir zwischen den Beinen haben. Darf ich heute Nachmittag offen hier reden oder gibt es hier ganz bestimmt... Magne, ist...
Ganz offen.
Ganz offen, okay, gut. Halleluja. Halleluja, das vereinfacht die Sachen, als wenn man um den heißen Brei herumreden muss. So, also, dass du einfach überlegst, du brauchst nichts im Augenblick groß an komplizierten Denkprozessen in Bewegung bringen. Aber denk einfach mal, hast du alles? Oder lebst du in dem Bewusstsein, dass du alles hast, was du brauchst, um dein Mannsein konsequent zu leben? Das ist die erste wichtige Frage. Das ist ein Teil der Sinnfrage. Die Sinnfrage besteht, wie wir hier gleich lernen werden, aus zwei anderen Teilaspekten, nämlich... Er steht erstens auf in dem Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat. Zweitens steht er auf in dem Bewusstsein, dass er von Gott ausgegangen war. Und drittens, dass er zu Gott hingeht. Das ist die komplette Sinnfrage, die sich unsere Zeitgenossen und wir mit ihnen immer wieder stellen. Haben wir alles für dieses Leben hier, jetzt? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und die beiden letzten Fragen haben wir in Christus und in der Erlösung durch Jesus Christus gelöst. Wir wissen, wir kommen von Gott. Wir sind einem liebenden göttlichen Gedanken entsprungen. Wir sind nicht per Zufall hier. Es fällt uns manchmal schwer und wir brauchen Zeit, bis wir an diese Gedanken heran uns gewöhnt haben und wirklich wissen, dass wir, so wie wir sind, mit all dem Koks, den wir machen und tun und was uns misslungen ist und was uns nicht gut angestanden hat, wir sind von Gott her. Wir kommen von Gott her. Er hat uns gewollt. Und die Sünde ist dazwischen. Und Jesus hat auch diesen großen Graben, diesen Megagraben hat Jesus überwunden. Und wir sind da, wo wir hingehören eigentlich. Wir sind aus der schöpferischen Idee Gottes bis zu unserem Jetzt und Hier-Sein durch Jesus in eine komfortable Situation gekommen. Wir wissen also, wo wir herkommen und wir wissen, wo wir hingehen. Wir wissen, wenn wir in Jesus sterben werden, verbunden mit ihm, der uns liebt in einer Weise, wie wir es nicht beschreiben können mit menschlichen Worten. Das macht uns Männern manchmal mehr zu schaffen als den Frauen. Weil wir oftmals gefühlsmäßig nicht das mit einbringen können, was notwendig ist, um die Liebe wenigstens in Ansätzen, die Jesus uns zugewandt hat, als er am Kreuz von Golgatha hing und uns alle, so wie wir hier sind, ich glaube, dass wir die meisten jedenfalls in dieser komfortablen Position sind, dass wir erlöst und befreit und errettet sind von unserer Sündenschuld und dass wir wissen, wo wir hingehen. Wir gehen zu Gott. Wir gehen zu Gott. So, also ist die wichtigste Frage, und damit wollen wir uns eben auch ganz deutlich beschäftigen, wie regeln wir das hier, dieses Jetzt-Mannsein auf dieser Erde, wie regeln wir das, ob wir 20, 30, 40, 50 sind, was auch immer. Ich bin vielleicht einer der Ältesten hier heute, wie auch immer. So, wir Männer, wir haben altersunabhängig bestimmte männliche Bedürfnisse und männliche Ausdrucksformen, die sind altersunabhängig eben. Das sollten wir wissen. Aber dass wir sehen, Jesus, unser Vorbild, unser Meister, an dem wir uns in allem orientieren, von dem hören wir hier, dass er im Bewusstsein war, dass er alles hatte für diese Zeit, wo er hier ist auf der Welt, durch seinen Vater. Das ist so wichtig. Also auch da fängt schon an, uns diese göttliche Einrichtung der Vaterschaft zuerst zu begegnen. Und wir werden mehr darüber heute hören. Aber es ist der Vater, der himmlische Vater, der alles seinem Sohn gibt, was er braucht. Und Jesus hatte dieses Bewusstsein. Er wusste das. Die Frage ist, inwieweit können wir das für unser Leben nachvollziehen? Ich denke, da ist oft in einer männlichen Biografie sind Defizite und da brauchen wir Hilfe. Bei mir ist es so, und wenn ich rückblickend jetzt diese letzten 12 Monate mir angucke, wo ich auf sehr, sehr vielen Männer Zusammenkünften gesprochen habe und gewesen bin, und die größte war in Bad Gandersheim mit 800 oder wie viel Männern, und die kleinste war in Ulm am vorigen Samstag mit 12 Männern. Wobei ich auch da gedacht habe, 12 ist eigentlich eine biblische Zahl. Ne? Und die kamen aus 12 verschiedenen Gemeinden. Da habe ich gedacht, Herr, das ist okay, ich mache das gerne, freue mich, habe mich richtig gefreut. Fast noch mehr als bei den 800. Ja? Aber ich habe mit vielen Männern gebetet, mit vielen Männern mich im Laufe des Jahres unterhalten. Und ich habe gemerkt, eigentlich gibt es kaum eine Ausnahme, die nicht in ihrer Männlichkeit Defizite hat, die Gott gerne heilen möchte. So, das betrifft uns eigentlich alle mehr oder weniger. Und deswegen fühle ich mich auch ermutigt und bin voller Zuversicht, dass wir auch heute hier etwas sehr, sehr Wichtiges für jeden von Gott erwarten dürfen. Und ich empfinde mich als Sprachrohr. Und aber das ist es, diese Sinnfrage. Die Welt draußen macht nichts anderes, als immer wieder neu sich diese Frage zu stellen. Und wir haben es eben in einem der Lieder gehört. Sie haben sich, teilweise entschließen sie sich in diese Richtung, in die esoterische oder in irgendeine andere Richtung zu gehen. Aber sie suchen Antworten, sie sind voller Fragen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Die Söhne Gottes werden vermisst. In unserer Umgebung, in unserer säkularen Umgebung werden die Söhne Gottes in ihrer ganzen Schönheit oder die Mighty Men, wie der Hans-Jürgen sagt, die werden vermisst immer noch. Woran liegt es, dass wir nicht so auftreten, nicht so das Bewusstsein haben, wir haben alles bekommen vom Vater und wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, wo wir hingehen, wir können eigentlich in unseren Beziehungsfeldern, Familie, Beruf, innerstädtische, weiß ich was, Beziehungen mit anderen Leuten, Nachbarn, wir können voll gut auftreten. So, diese Frage müssen wir uns sicher stellen. Wir sehen also, Jesus hatte diese Dinge. Und um diese wichtigen Punkte soll es gehen, vor allen Dingen natürlich um die Überlegung, wie können wir dieses Bewusstsein in uns erwecken, dass wir alles, was wir brauchen, auch haben. Und dass die Verletzungen oder die Behinderungen, sagen wir es allgemeiner, die Behinderungen, die uns es verwehren, dass wir dieses Bewusstsein voll ausleben, Männer Gottes, mit allem drum und dran zu sein, dass wir diese Verletzungen und Behinderungen überwinden können. Dass Gott alles auch dafür freigegeben hat in Christi Opfer und in seiner Hingabe an uns, dass wir davon wirklich noch mehr profitieren sollen. Ich glaube, ihr lieben Brüder, Freunde, ich glaube, dass wir zu allgemein im Laufe der Zeiten gewesen sind und dass wir das typisch Männliche, nicht um uns jetzt als männliche Elite oder als der überlegene Teil der menschlichen Rasse oder sowas, nein, das ist damit nicht gemeint. Aber wir haben etwas versäumt, wir haben der männlichen Persönlichkeit, der männlichen Identität zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Davon bin ich überzeugt in unseren Gemeinden, in der Vergangenheit. Und da müssen wir einfach ein bisschen was nachrüsten. Die Frauen haben ihre emanzipativen Bewegungen gehabt in der Vergangenheit und sind in einer unüberbietbaren Gelassenheit immer Schritt für Schritt weitergekommen. Draußen in der Welt, aber auch in unseren Gemeinden. Und so werden heute viele Gemeinden sehr stark auch weiblich geprägt, wenn ich das mal so sagen darf. Und das ist auch wiederum jetzt eher, ja, schon ein eine Anfrage, ob das so richtig ist, ob das gut ist. Also auch da sind wir Männer nicht immer in der Stärke oder der Position, in der wir sein können, ohne dass wir den Überlegenen spielen oder dass wir den biblischen Kontext falsch auslegen und eine Überlegenheit der Männlichkeit gegenüber der Weiblichkeit herausstellen. Das ist nicht, wenn wir sauber im Kontext der Heiligen Schrift diese Dinge nachprüfen, das ist nicht so, sondern unsere Frauen sind uns als Retter aus der Einsamkeit gewissermaßen aus uns heraus genommen worden und als Ergänzung, als Retter aus unserer Einsamkeit heraus und als Partner gegeben worden, damit wir die Ebenbildlichkeit Gottes eigentlich darstellen können. Denn unser Gott ist ja der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Es sind ja mehrere Personen. Und wenn der Mann allein geblieben wäre, wäre er vor Einsamkeit eingegangen, hätte mit seinen Tieren halt rum experimentiert und ihnen immer neue Namen geben können. Aber das reicht eben nicht aus. Er brauchte jemanden für sich. Und insofern, also, wir gehen von der Partnerschaftlichkeit der Geschlechter aus, aber irgendwas ist mit uns noch defizitär. Und darum soll es heute gehen. Deswegen gleich am Anfang ein paar Hinweise, die Frage, die sich auch aus diesem Text, den wir eben gelesen haben, beantwortet. Was, wenn wir uns das mal angucken, vielleicht nehmen wir noch eine weitere Stelle dazu aus dem Epheserbrief. 6 Kapitel 4, wo die Männlichkeit, aber das können wir auch noch ein Stückchen später machen, da wird Väterlichkeit angesprochen, die Väterlichkeit wollen wir langsam uns zubewegen, ich wollte zunächst bei der Männlichkeit bleiben. Wann ist ein Mann ein Mann? Das ist die Frage. Wann ist ein Mann ein Mann? Und an dem biblischen Befund dieser kurzen Stelle aus dem Johannesevangelium können wir erkennen, Jesus hatte diese drei Dinge, deswegen wiederhole ich es noch einmal. Er wusste, ich habe alles, was ich brauche, um Mann zu sein. Ich weiß, woher ich komme und ich weiß, wohin ich gehe. So, das sind die Grundpfeiler von echter Männlichkeit. Daraus entwickeln sich ganz bestimmte Eigenschaften. Wenn diese Dinge sicher sind, wenn man weiß, ich habe alles, was ich brauche, um Mann zu sein, dann kann ich auch getrost nach vorne gehen und auch die schwierigsten Aufgaben lösen in den verschiedenen Bereichen und Beziehungsfeldern, in denen ich zu tun habe. Ich kann Verantwortung übernehmen, ich kann mit Freuden Sohn sein, ich kann mit Freuden Vater werden, ich kann zielstrebig sein. Jesus ist sehr zielstrebig, das ist das, was hier auffällt. Und wenn wir weiterlesen, können wir, und das wollen wir uns jetzt sparen aufgrund der etwas knappen Zeit, normalerweise mache ich dieses Pensum, was in diesem Seminar drin ist, in einer sehr viel längeren Zeitspanne, aber deswegen wollen wir heute an manchen Stellen etwas knapsen und etwas zurückfahren. Aber wenn wir weiterlesen im 13. Kapitel und wenn wir sehen, mit welcher Unsicherheit Jesu Widerpart, nämlich Petrus, der Apostel, wie unsicher er ist, wir können einen Satz gerne mal lesen oder zwei, weil es einfach zu spannend ist. Im Gegensatz zu Jesus, der so zielstrebig, so klar, so Verantwortung übernehmend nach vorne geht. Und dann Petrus spricht zu ihm, Jesus antwortete und sprach, Vers 7 oder Vers 6, er kommt nun zu Simon Petrus, der spricht zu ihm, Herr, du wischst mir meine Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt.
Jesus spricht zu ihm, wer gebadet hat, hat es nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle.
So, wir sehen diesen Kontrast zwischen der klaren Persönlichkeitsstruktur, Männlichkeitsstruktur Jesu und dieser verunsicherten und unsicheren Persönlichkeit von Simon Petrus, der einfach dieses Bewusstsein nicht in sich trägt. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich als Mann bin.
Okay, soweit lassen wir es einfach mal. Von dort her wollen wir, will ich einfach kurz skizzieren, was wir heute machen wollen. Wir wollen darüber nachdenken, was ist männliche Identität?
Das wollen wir in von verschiedenen Seiten aus beleuchten. Wir wollen ein Ding, was mit, das ist mir aufgefallen, was mit männlicher Identität sehr zu tun hat. Wir wollen ganz bewusst auch die Sexualität des Mannes ganz bewusst eingehen. Wir wollen aber vor allen Dingen uns damit beschäftigen, wie können wir denn in einen Frieden oder eine Versöhnung kommen mit uns selbst, da wo das nicht der Fall ist. Friede mit uns selbst. Wenn wir Friede mit uns selbst oder in Frieden mit uns selbst sind, trotz all der Nöte, trotz all des Versagens, trotz all der Schwächen, die wir zweifellos haben, trotz der Verletzungen, trotz aller möglicher Einschränkungen, die selbst bis gesundheitlicher Natur sein können, wie können wir Friede mit Gott, wirklichen Frieden mit Gott leben? Denn das ist ja das, was Jesus unter anderem auch für uns bereithält, die Versöhnung, den Frieden mit uns selbst, den Frieden mit Gott, aber auch den Frieden mit unserer Herkunft. Und das ist ganz außerordentlich wichtig, dass wir mit unserer Herkunft, mit unserer Herkunftsfamilie, mit dem Stall, in dem wir geboren sind, aus dem wir hervorgegangen sind, dass wir damit ins Reine kommen. Viele von uns haben, Statistiken sagen, 30% der Männer haben überhaupt kein Verhältnis zu ihrer Herkunftsfamilie oder speziell zu ihrem Vater nicht. 30% haben ein sehr, sehr oberflächliches und sehr sporadisches Verhältnis. 30% haben ein völlig unemotionales Verhältnis zu ihrem Erzeuger, zu ihrem Vater. Und nur 10% haben ein freundschaftliches, richtig warmherziges, dickes, fettes, gutes Verhältnis zu ihrem leiblichen Papa. So, da kann irgendwas nicht richtig sein. Also, deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und schließlich brauchen wir auch Frieden mit, ja, allgemein mit männlicher Identität, das haben wir da oben schon. Frieden mit männlicher Identität, was auch beinhaltet Frieden mit der Tatsache, dass wir Söhne sind und immer auch irgendwie später zu Vätern werden. Wenn wir leiblich in den Stand der Ehe kommen und dann Kinder zeugen mit unserer Ehefrau, dann sind wir Väter, natürliche Väter, aber auch das, die Institution der geistlichen Vaterschaft ist etwas, was von Monat zu Monat, würde ich sagen, bedeutungsvoller wird in unserem Kulturkreis allemal. Und wenn wir an die Verheißungen am Schluss des Alten Testaments denken, wo deutlich gesagt wird, wenn sich die Herzen der Söhne mit den Herzen der Väter verbinden, dann wird es gut. Ich rede es mal positiv. Und wenn die Herzen der Söhne sich nicht mit den Herzen der Väter verbinden, dann werde ich
das Land mit dem Bann schlagen oder mit einem Fluch schlagen, oder es wird eine Negativentwicklung von besonderer Schwere kommen, wenn sich die Generationen nicht miteinander versöhnen. Das heißt, jeder Mann ist auch in einem permanenten Versöhnungsauftrag drin. Und die Frage ist, wie weit hast du das schon mit dir klargestellt? Also auch Friede mit Sohnschaft und letzten Endes Vaterschaft. So, mit diesen Dingen wollen wir uns beschäftigen. Definieren noch ganz schnell von zwei, drei Begriffen. Einmal Identität, damit wir uns auch auf der gleichen Ebene in allem verständigen können. Was ist Identität? Völlige Übereinstimmung ist eine Definition. Gleichheit, Wesensgleichheit. Mir gefällt am besten Wesenseinheit. Wesenseinheit. Dass wir als Persönlichkeit, so wie wir sind, authentisch sind, echt sind. Dass wir keine gespaltene Persönlichkeit haben, zwei Persönlichkeitsteile. Wenn ich außerhalb bin, wenn ich in der Gemeinde bin, dann trete ich in einer ganz bestimmten Weise auf. Wenn ich zu Hause bin, in meinem stillen Kämmerlein, das braucht ja niemand sehen, dann bin ich völlig anders. So, da entstehen Persönlichkeitsabspaltungen und Teile unterschiedlicher Art, die, wenn das im Extrem ausgelebt wird, zu sehr, sehr schwierigen persönlichen Entwicklungen führen können. Ich weiß, wovon ich rede. Ich hatte 1995, da war ich also leitender Pastor in der Frankfurter, im christlichen Zentrum Frankfurt, einer Gemeinde, die ich inzwischen an die nächste Generation von Leitern, die ich aufgebaut habe, weitergegeben habe vor 3 Jahren. Aber 1995 war ich in einem sehr kritischen Moment, wo ich, der ich aus dem Journalismus komme und eine sehr spitze Zunge habe und sehr sarkastisch und ironisch sein kann. Auch in unserer christlichen Umwelt oftmals in Fettnäpfchen trat. Und das war mir so unangenehm zum Schluss, dass ich gesagt habe, das darf nicht mehr passieren, das will ich nicht. Und ich habe Gott einfach rausgenommen und habe gesagt, das muss ich selber lösen. Irgendwie hat er das bei mir nicht im Griff. Ich trete immer wieder in die Fettnäpfchen rein und kriege immer wieder äußerste Probleme durch meine Vitalität oder was auch immer. Jedenfalls durch meine ungezügelte Zunge letzten Endes. Und dann habe ich mir geschworen, einen inneren Eid abgelegt und habe gesagt, das soll nicht mehr passieren. Und es ist mir ganz egal, wie ich das hinkriege, aber ich mache das. Ich mache das und ich will alles dafür von mir aus tun, damit das nicht mehr wieder vorkommt. Und dann habe ich alle möglichen Maßnahmen ergriffen, habe mir fast den Mund verbunden mit allen möglichen, habe in Leiterbesprechungen gesessen, ohne ein Wort zu sagen. Und dann später hat sich das so als zweite Natur, und ich hatte Gott außen vor gelassen, dann hat sich das als zweite Natur bei mir eingestellt und ich konnte auf manchen wichtigen Gelegenheiten überhaupt nichts sagen. Ich war stumm. Und ich habe gemerkt vor ein paar Jahren, so kann ich nicht weitermachen. Ich bin eines Teils meiner ureigensten Persönlichkeit beraubt. Und es ist nur Gott, der dieses Defizit oder diese spitze Zunge eigentlich heilen und korrigieren kann. Und dann bin ich im Kreise von leitenden Brüdern bei einer Gelegenheit irgendwo im Schwarzwald, ich glaube in Strittmatt beim Häselbad, Dann habe ich das mal bekannt vor allen Brüdern und habe gesagt, ihr lieben Leute, da will ich raus. Das ist Selbsterlösung. Das sind zwei Teile meiner Persönlichkeit, die eigentlich nicht zwei Teile sein sollten, sondern wo ein Teil sein. So, und seitdem entwickelt sich das wieder normal. Aber ich will nur dies als Beispiel, denn vielleicht hast du ja auch etwas Ähnliches mal irgendwann gemacht, einen Schwur oder einen Eid vor dir selber abgelegt und gesagt, das will ich um keinen Preis mehr. So, deswegen müssen wir uns mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und deswegen ist die Definition für Identität, wir sprechen immer wieder über Identität, und hinter diesem Fremdwort bewegt sich ja etwas oder finden wir etwas wieder, was wir ganz genau verstehen können. Wesenseinheit, wir sind ein Wesen. Das ist ein wichtiger Schritt, dieses eine Wesen zu leben und echt zu sein in diesem einen Wesen mit seinen Stärken und Schwächen. Also der Nachweis, dass eine Person wirklich die Person ist, als die sie sich ausgibt, das wäre unter Identität zu verstehen. Oder als die Person, für die man sie hält, dass sie nicht sonntags ein anderes Gesicht trägt als alters. Das ist auch zum Beispiel etwas, was in unseren evangelistischen Bemühungen von großem Nutzen ist, wenn wir echt sind, wenn wir ganz authentisch wir selber sind und den Menschen, die Jesus nicht kennen, erzählen, ja, dass wir auch keine Überflieger sind, sondern Menschen aus Fleisch und Blut, aber die etwas ganz Kostbares und Großartiges für sich bekommen haben. Also, dann zu diesem Komplex noch einmal die Definition, was ist Friede? Friede im Alten Testament wird mit diesem Gesamtbegriff Shalom, Heil insgesamt, übersetzt. Das ist ein Heil im umfassenden Sinne, ein unversehrtes Gedeihen, ein Wohlstand. Im Neuen Testament hat es sehr viel mit Ruhe, Wohlbefinden zu tun. Deswegen fordert Gott uns immer wieder auf, in seine Ruhe zu kommen. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt und eine weitere Frage, die ich dir stelle. Mögest du sie in deinem Innern für dich beantworten? Bist du schon dieser Aufforderung gefolgt? Lebst du im Frieden und in der Ruhe Gottes? Hast du deinen Platz gefunden? Jesus sagt, als er die Jünger zum ersten Mal trifft, Johannes 20, Friede euch, Friede euch. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. So, die Frage ist, hast du durch Sendung schon deinen Platz gefunden und dadurch diesen tiefen Frieden in dir über deinen Platz, über deine Person, über deine männliche Identität gefunden? Was sind die Dinge, mit denen wollen wir uns heute auf jeden Fall auseinandersetzen? Vielleicht noch ein Begriff zum Schluss, Potenzial. Das wird auch einige Male vielleicht heute vorkommen. Unser männliches Potenzial ist oft nicht freigesetzt. Wir leben in einer Form, in der wir unsere Möglichkeiten, Potenzial ist Leistungsfähigkeit, vorhandene Möglichkeit, Möglichkeit, die zur Wirklichkeit werden kann. Aber vieles in uns Männern kommt oftmals nicht zum Durchbruch, kommt nicht raus, liegt, schlummert in den Tiefen unserer Persönlichkeit, im Keller unserer Persönlichkeit, ist dort irgendwo abgespeichert, wird aber nicht wirksam, und das ist schade, auch das hindert uns, in den Vollbesitz unserer Kräfte zu kommen. Gut, das vielleicht mal als Einleitung zu dem, was wir hier heute in etwa machen wollen. Gut, lasst uns einsteigen in diesen interessanten Komplex. Ich möchte noch einmal mit Jesus weitergehen. Lukas 3, Vers 22. Eine der erstaunlichsten Stellen des Neuen Testaments. Nämlich die Taufe Jesu und dieser außerordentliche Zuspruch des himmlischen Vaters zu Jesus hin. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Hier wird uns ein Modell gegeben. Ein Modell gegeben von Vater Gott und Jesus, das uns helfen soll. An diesem Modell können wir lernen, wie ein Mann zu einem Mann wird mit all diesen Möglichkeiten. Es hängt sehr stark mit seiner Beziehung zum Vater zusammen. Wir können jetzt sagen, es hängt mit unserer Beziehung auch zum himmlischen Vater zusammen, den wir durch Jesus Christus kennenlernen können. Denn Jesus selber sagt, ich und der Vater sind eins, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wer zum Vater will, kann durch Jesus zum Vater kommen. Auch das ist
in der Erlösung, in dem Paket, das Jesus am Kreuz von Golgatha geschnürt hat für uns, unter schwerstem Einsatz hat er auch das geschnürt, dass wir einen Vater haben, der zu uns, zu jedem Einzelnen von uns sagt, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir sind geliebte Söhne, das müssen wir wissen und viele von uns wissen es eben nicht. Haben es vielleicht im Kopf, aber nicht im Herzen, nicht im Gebein, nicht in jedem ihrer Gene drin. Aber Jesus weist uns darauf hin, dies ist das Modell. Wenn ihr wissen wollt, warum ich so zielstrebig bin, sagt Jesus, wenn ihr wissen wollt, warum ich so geradlinig gehen kann, dann deshalb, weil ich permanent diese göttlich-väterliche Bestätigung in meinem Leben trage. Ich, der Mensch Jesus von Nazareth, habe diese Bestätigung in mir. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ich bin so stolz auf dich. Du bist ein Mann, wie er im Buche steht. Ich bin so stolz auf dich, dass du Mann bist und dass du deinen Weg gehst. Und weil ich hinter dir stehe, wirst du deinen Weg gehen. So, ich frage dich, hat dein natürlicher Vater, und da kommen wir zum nächsten Fragenkomplex, hat dein leiblicher Vater das zu dir gesagt? Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe? Hat er dich gesegnet, wann immer es ging? Hat er dich freigesetzt und dir gesagt, ich zeige dir, was Mannsein bedeutet? Ich zeige dir, wie du mit deiner Männlichkeit umzugehen hast, damit du ein Mann wirst, wie er in der Schöpfungsordnung von Gott vorgesehen ist? Ein erlöster Mann, ein starker Mann, ein richtiger Mann? Wer kann das alles uneingeschränkt bejahen? Darf ich einfach mal um Handzeichen bitten? Das ist vergleichsweise wenig, ja. Okay, dann weiß ich einfach, dass ich hier auch richtig bin, ja. Aber dieses Vorbild, dieses Modell, das Jesus uns malt, uns Männern malt, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das ist für uns gedacht. Das ist für uns gedacht, sicher auch für unsere Frauen, aber es ist vor allen Dingen auch für uns Männer gedacht. Wir haben kein anderes und kein besseres Modell. Die Gesellschaft will uns alles Mögliche vorgaukeln, was wir als Mann zu tun haben. Denken wir an das Bild von dem Marlboro-Man, der so unglaublich cool, alles gelingt ihm, viel Pferde, blauer Himmel. Nur eins hat er nicht geschafft, sich das Rauchen abzugewöhnen. Ja. Ja. Wir können eine andere Stelle noch mal ganz schnell dazu nehmen. 1. Mose 25, 27. Da geht es um Jakob, einen unserer Glaubensväter. Und ich nehme das jetzt einfach mal heraus. 1. Mose 25, Verse 27, 28. Die beiden Jungen, Jakob und Esau, wuchsen heran. Esau wurde ein jachtkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Klammer auf, wir würden heute sagen, er war vielleicht ein Muttersöhnchen oder was, Klammer zu. Und dann kommt die Antwort tatsächlich, Vers 28, und Isaac, der Vater, hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund, Rebekka aber hatte Jakob lieb. So, da sehen wir, Isaac hatte mit anderen Worten seinen Sohn Esau lieber als seinen Sohn Jakob. Und Jakob hat in allem immer versucht, wir können die Geschichte durchlesen, ich lese sie alle Monate einmal durch, weil es so aufregend ist an diesem männlichen biografischen Darstellung von Jakob zu sehen, wie viel da falsch gelaufen ist. Und erst mit 40 Jahren hat sein Mannsein die richtige Kurve gekriegt und die richtige Dimension der Befreiung erreicht. Vorher hat er versucht, seinem Vater zu gefallen und hat es nicht hingekriegt, hat es mit falschen Mitteln gemacht, hat versucht mit Betrug und mit Hinterfotzigkeit irgendwie seinem Vater zu signalisieren, hey, ich bin auch da. Und diesen anerkennenden, du bist mein Sohn, an dir habe ich Freude und ich liebe dich, mein Sohn. oder ihn in den Arm nehmen. Aber nein, der Vater wollte nur den anderen, den Esau, den Behaarten, den Wilden, in die Arme schließen und bestätigen. So, dieser Jakob hatte eine, im Gegensatz zu Jesus, der immer wieder hörte, du bist mein vielgeliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Dieses Modell, hier sehen wir genau das Gegenteil. Hier ist es menschlich grundlegend anders. Der Junge, der nicht geliebt wird von seinem Vater. Der Junge, der nicht anerkannt wird von seinem Vater.
Wir wollen heute Nachmittag in der dritten Session, wollen wir auf diese Vater vom göttlichen Vater vorgesehene Hilfestellung für uns noch etwas detaillierter eingehen. Aber vielleicht so viel in diesem Augenblick schon, dass wir sagen, im Sinne, ich lese mal den Text gerade von Epheser 3, Vers 14, das ist für mich so eine Befreiungsschlag-Bibelstelle da, oder ein Heilungskorridor für meine Männlichkeit, oder ein Heilungskorridor für mich gewesen, dass ich das, als ich das richtig im Herzen verstanden habe. Deshalb beuge ich meine Knie, sagt Paulus, vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Der himmlische Vater hat Vaterschaft erfunden. Das ist sein Ding. Deswegen konnte Jesus sagen, das ist unser Modell. Leute, lernt von mir. Männer, lernt von mir. Vaterschaft ist etwas elementar Wichtiges und die Gesellschaft versucht uns heute auszureden, dass Vaterschaft oder Teile der Gesellschaft muss fair bleiben. Teile der Gesellschaft versuchen uns auszureden. Wozu braucht man Männer? Frauen gehen heute shoppen in Samenbank-Einrichtungen und können sich aussuchen, was für Samen sie haben wollen. Wenn sie Kinder wollen, brauchen sie keine Männer mehr. Im Grunde genommen brauchen sie Männer. Aber sie tun so, als bräuchten sie keine Männer mehr. So weit sind wir. Habt ihr das verstanden? Ist das rübergekommen? Es gibt ganz extreme Positionen heute, die davon ausgehen, in der säkularen Welt, Männer sind eigentlich überflüssig. Sie sind nur noch da, um, wenn überhaupt, Geld zu verdienen und Samen abzuspritzen. Den muss man auf Eis legen in eine Samenbank und dann kann man als Frau aussuchen, was man davon denkt und braucht und haben will, das nimmt man sich. So, das kann es nicht sein. Gott hat die Dinge anders gedacht und anders geplant. Und die Frage ist, was können wir dazu tun? Aber grundsätzlich wichtig ist, und für uns ist der Ausgangspunkt, diese Stelle, alles, was mit Vaterschaft zu tun hat, kommt vom himmlischen Vater. Er ist der Erfinder von Vaterschaft. Und ohne Vaterschaft läuft auf diesem Erdenball überhaupt nichts. Er gibt keine Fortsetzung. Wir sind als Erzeuger, als Mitschöpfer Gottes tätig, wenn es darum geht, neues Leben zu schaffen. Gott hat uns in eine wunderbare Position gebracht. Und es kommt jetzt darauf an, dass wir diese Position erkennen und ergreifen. So viel vielleicht mal bis hierher. Jetzt wollen wir die verbleibenden Minuten dieses ersten Teachings dazu benutzen, uns ein paar Fragen zu stellen, die uns ein kleines Stück weiterhelfen können in diesen Begriff Vaterschaft hinein. Wir haben ja gesehen, das ist etwas, was von Gott kommt. Aber wir müssen uns doch auch fragen, was ist Vaterschaft noch? Gibt es eine Definition auch für menschliche Vaterschaft? Und da haben wir jetzt die Stelle, die ich vorhin schon bringen wollte und wo ich dann doch nochmal das auf jetzt zurückgestellt habe, Epheser 6, Vers 4. Wo drin steht, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, diese Dinge etwas auseinanderzunehmen. Was bedeutet das, wenn hier steht, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn? Das heißt, erstens, der Vater ist da. Ein Vater ist präsent. Ein Vater, eine typische Eigenschaft des Vaters ist, dass er da ist. Immer wieder verfügbar ist für die, die er väterlich betreut. Kinder natürlicher und Kinder geistlicher Art. Und natürlich für seine Ehepartnerin. Der Vater ist da, aber vor allen Dingen für Söhne und Töchter. Er spielt eine aktive Rolle, das geht aus dieser Stelle für mich deutlich hervor. Er spielt eine sehr aktive Rolle. Er ist aktiv dabei, die Kinder mitzuerziehen. So, wir sind heute so weit, dass wir sagen, vielfach ist das so, das überlassen wir den Frauen. Wir können das gar nicht mehr leisten. Wir müssen sehen, dass wir die Kohle reinkriegen, damit wir unseren Lebensunterhalt haben. Wir können uns nicht auch noch um die Kinder kümmern. Aber es zeigt sich, dass das falsch ist. Ein Kind braucht seinen Vater. Vaterschaft ist etwas, wenn wir es immer wieder auch in der Definition verbessern wollen noch, Vaterschaft ist etwas, was Kinder brauchen. Die Tochter braucht es, weil es der erste Mann in ihrem Leben ist, der Vater. Sie muss fragen, wie sehe ich aus, Papa? Kann ich das schaffen? Werden die Männer mich gut finden? Und wir Söhne brauchen viel mehr. Wir müssen das Mannsein von unserem Papa lernen. Vaterschaft ist dafür da, um uns Männern Mannsein in kleinen Portionen zu übertragen, zu erklären, uns verständlich zu machen, sodass wir davon profitieren können, bis hin zu unserer Sexualität. Papa, wie läuft das mit der Sexualität? Wer von uns hat die Freiheit gehabt, in diesem sensiblen Bereich seinen leiblichen Papa zu konsultieren, zu befragen? Ja. Sicher nicht viele. Wer hat detaillierte Auskunft bekommen in diesen Bereichen? Junge, das ist ein wunderschönes Geschenk Gottes, aber damit musst du so und so und so umgehen. Wer hat das von uns? Also wir haben alle in vielfältigen Bereichen Defizite, wenn wir nur diese kurzen Blicke in das Wort Gottes genügen lassen. In dieser Bibelstelle, Epheser 6, Vers 4, wird deutlich, dass die Attribute Zucht, Respekt, Liebe, Ordnung, aber auch Wärme, Zärtlichkeit, Emotionalität vorhanden sind. Das alles gehört zur Vaterschaft. Es wird deutlich, dass der Vater ermahnt, dass er Korrektur gibt, dass er rücksichtsvoll und treu ist, dass man sich auf ihn verlassen kann, dass er zum Herrn hin orientiert ist. Im Idealfall ist es so, dass ein Vater zum Herrn hin orientiert ist und dass er den Söhnen und Töchtern von den großen Taten Gottes berichten kann. Die Leidenschaft für Jesus ist das, was einen Mann auszeichnet. Eine Frau natürlich auch, aber uns auch. Wir haben oft gedacht, wir würden unsere Nüchternheit als Männer verlieren, wenn wir leidenschaftlich sind. Das ist nicht der Fall. Diese Begeisterung für Jesus Christus, das kann ich von mir sagen, die muss noch ganz anders in die Gänge kommen. Dieses Bedingungslose, wie er für mich gekämpft hat, für dich gekämpft hat, das will ich ihm doch ein Stück weit wiedergeben. Und ich weiß, jeder von uns will das. Dazu gehört aber auch, dass wir verstehen, wer wir sind und was wir von unseren leiblichen Vätern erwarten dürfen, erwarten müssen. Nun sind wir in einer Zeit und in einem Kontext, historischen Kontext, seit 200 Jahren sind Väter in Deutschland unterwegs. Am Ende der industriellen Revolution mussten sie gucken, dass sie irgendwo Arbeit fanden und ihre Familien verließen. Dann kam der Erste Weltkrieg, dann kam der Zweite Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg sind fast 6 Millionen auf den Schlachtfeldern geblieben, deutsche Männer, ganz zu schweigen von den Gefangenen, die nicht zurückgekommen sind. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg ging es eigentlich erst richtig los. Da mussten Väter ihre Vaterschaft an den Aufbauarbeiten der Republik abgeben, am Tor zu diesen Aufbauarbeiten. Da war keine Zeit mehr für Vaterschaft. Aber genau diese Dinge, die wir hier lesen und die wir hier herauslesen aus der Bibelstelle, rücksichtsvoll, treu, zuverlässig, herzlich, warmherzig, emotional zu seinen Kindern.
Das bringt gute Kinder, gute Söhne. Söhne, die in dem Bewusstsein leben können, wie Jesus, in dem Bewusstsein, ich habe alles, was ich brauche für mein Mannsein. Ich habe es gekriegt von einem gottesfürchtigen Vater.
Das macht uns lebenstüchtig und dass der Vater, das gehört auch zur Vaterschaft, zur Definition, dass der Vater die Kinder loslässt, auch die Söhne loslässt,
wenn der Augenblick gekommen ist, dass sie erwachsen sind und sich selber selbstständig machen müssen. Dieses Loslassen
ist auch bei Eltern oftmals nicht oder funktioniert nicht so gut.
Also wir stellen uns die Frage, wir haben uns die Frage gestellt, was ist Vaterschaft? Und ich denke, wir haben es in einem groben Umriss haben wir es definiert, was Vaterschaft ist. Es ist etwas, was mit einer Zuwendung, ich würde sagen, stichwortartig, wenn ihr euch das merkt, ist kein deutsches Wort, aber trotzdem passt es gut, Engagement. Ein Vater ist engagiert für seine Kinder. Und zwar in jeder Beziehung, mit allem, was er ist. Auf allen Ebenen, geistlich, um die Kinder zur Gottesfurcht hinzuführen, geistig, emotional und körperlich durch starke körperliche Berührungen.
Nächste Frage, was ist, wenn diese Vaterschaft, wie wir sie hier umrissen haben, und das Alte Testament gibt uns einige wunderschöne Beispiele, wo Väter ihre Söhne segnen. Auch der eben besprochene Jakob, auch Isaak, Abraham, aber vor allen Dingen Jakob bei seinen Söhnen. Dieser Segen, dieser göttliche, dieses prophetische Beten über den eigenen Söhnen oder über dem eigenen Sohn immer und immer wieder ist eine ganz außerordentliche Kraft, die einen Mann in seinem Mannsein enorm fördert. Nächste Frage, die wir stellen wollen, eben, wenn diese Vaterschaft so nicht, wie sie offenbar in der Schöpfungsordnung, in der göttlichen Ordnung vorgesehen ist, wenn diese Vaterschaft, diese leibliche Vaterschaft, diese natürliche Vaterschaft so nicht funktioniert, was dann, was entsteht, wie können wir das definieren, was daraus wird? Und wir sprechen von, bei uns Männern entsteht etwas wie ein Loch. Etwas, was sehnsüchtig gefüllt werden soll. Ich saß mit einem jungen Mann zusammen in einem Intercity-Zug. Der Heilige Geist sagte, setzte mich zu ihm. Und dann fingen wir an zu reden, zunächst über 1860 München, später über Bayern München. Dann kamen wir zum Eigentlichen. Und er sagte, weißt du was? Und ich sagte, also ich liebe Jesus. Sagt er, das habe ich schon ein paar Mal gehört in meinem Leben. Aber ich sag dir mal, was mit mir ist. Als ich geboren wurde, haben meine Eltern sich getrennt. Mein Erzeuger ist weggelaufen. Meine Mutter wurde kurze Zeit später erschossen. Man hat den Mörder nie gefunden. Ich konnte nie um sie trauern, weder um meinen Vater noch um meine Mutter. Aber ich habe mir immer gedacht, warum? Was habe ich falsch gemacht, dass die mich alleine gelassen haben? Ich bin ganz alleine gewesen, ganz alleine aufgewachsen, bin dann in Heimen groß geworden. Dort wurde ich in regelmäßiger Weise vergewaltigt, auch körperlich, auch sexuell, missbraucht. Und er sagte, in mir ist ein solches Loch. Das ist wie ein Flugzeug. Und wenn du mir von Jesus erzählst, dann kann ich da mal im Moment nicht so viel mit anfangen, weil das, was mich bestimmt ist, dieses Loch, dieser Hunger, diese Sehnsucht, dieses Verlangen, irgendetwas aufgefüllt zu bekommen. Gut, das ist vielleicht jetzt nicht bei jedem von uns, bei mir ist es auch etwas anders gewesen. Meine Mutter hat sich bemüht, mich großartig zu erziehen, wollte immer Vater und Mutter zugleich sein, das konnte sie natürlich nicht und sie konnte mir die Fragen nicht beantworten, die ich hatte. Mein Vater war nicht da, meine Mutter hat ihr Bestes gegeben, meine Situation ist wesentlich besser als die dieses jungen Mannes.
Aber wir müssen definieren, was ist das, was in unterschiedlicher Form in uns wühlt und nach etwas schreit und nach einer Erfüllung, nach einer Sehnsucht. Wir nennen es Vaterhunger, Vatersehnsucht, Vaterwunde, Vatervakuum, Vaterloch, Vaterentbehrung, egal wie du es nennst. Das sind ja auch Abstufungen. Wenn du aus einer relativ guten Familie kommst, einer christlichen Familie kommst und viele Vorteile genossen hast, dann ist bei dir das Defizit in Richtung Vaterschaft, leiblicher Vaterschaft, ist sehr viel geringer als das dieses jungen Mannes, von dem ich eben beispielhaft erzählt habe. So, diese Dinge muss man bewusst zur Kenntnis nehmen. Es sind in der Regel, bei den vielen Männern, die ich in den letzten 2-3 Jahren kennengelernt habe auf solchen Seminaren und die mir zum Teil ihre Geschichten erzählt haben, vor allen Dingen, wenn wir 3-4 Tage oder eine Woche zusammen waren in einem ausgedehnten Männerseminar, wo man dann auch sehr viel Seelsorgerliches machen konnte. Und wenn die mir ihre Geschichten erzählten, das war unglaublich zum Teil, was ich da gehört habe. Ich will das hier auch jetzt nicht wiederholen, aber ich will nur sagen, da waren so unterschiedliche Defizite, die sich in diesem Loch vor allen Dingen als erste Auswirkung manifestierten. Also das ist eine Vaterwunde, eine Vatersehnsucht, wenn etwas von der väterlichen Notwendigkeit väterlichen Handelns oder väterlichen Agierens, väterlichen Engagierens nicht vorhanden war, dann entstehen solche Defizite. Und aus dem fehlenden Engagement eines leiblichen Vaters heraus, aus dem Nicht-Engagiert-Sein, kommt eine Entfremdung zu dem ganzen göttlichen, zu der ganzen göttlichen Institution, zu der Einrichtung Vaterschaft. Wir kriegen keine richtige Beziehung zu dem Thema Vaterschaft, wenn wir selber mit Defiziten voll sind oder in abgestufter Form mit Defiziten zu tun haben. Sei es, dass sie sich in Form von Unsicherheit, von Ängstlichkeit, von Minderwertigkeit, von all diesen Symptomen, die wir ja zum Teil durchgemacht haben oder die uns geprägt haben oder noch prägen, wenn wir mit diesen Dingen zu tun haben. Uns fehlt die Beziehung zu dieser göttlichen Einrichtung, Vaterschaft. Und deswegen sagt Jesus, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, aber mein Vater ist größer als alle und alles. Und so wie er mich bestätigt, braucht jeder diesen Vater. Ich bin der Weg, er ist das Ziel. Ich, Jesus, bin und will euch alles sein, aber ihr braucht, das ist kein Luxus, Vaterschaft, göttliche Vaterschaft in dein Leben zu lassen. Und wenn du dich noch so als guter Christ, als auch in Christus in seiner Liebe geborgen fühlst, dann überleg einfach, denk mal, wo hast du Schräglagen? Wo kommst du immer wieder? Ich habe vorhin eine Schräglage aus meiner Biografie genannt mit diesem sehr scharfen Zünglein, das hin und wieder in Fettnäpfchen hineinkam. Du hast vielleicht andere Dinge. Ich habe auch noch sehr viel andere Dinge. Ich habe auch mit Minderwertigkeit, mit all diesen Dingen zu tun gehabt. Mit einer großen Unsicherheit. Dadurch, dass ich keinen Daddy gehabt habe, ich wusste nicht, woran das lag. Und ich konnte mit Jesus großartig umgehen und ich konnte mit dem Heiligen Geist großartig umgehen. Aber ich konnte nicht mit dem himmlischen Vater umgehen. Ich hatte keinen Bezug zu Vaterschaft. Ich wusste nicht, was das war. Meine Mutter, wenn da gestanden hätte zur Mutterschaft, dann hätte ich vielleicht eher noch einen Zugang gekriegt. So, dass du einfach mal überlegst, wie ist das bei dir? Hast du ein Verhältnis zu Abba, dem himmlischen Vater? Hast du gesagt, Jesus, nimm mich mal an die Hand jetzt und führ mich mal zu Daddy hin? Ich will wissen, wie mein Daddy ist, wie diese Vaterschaft sich anfühlt. Ich will wissen, wie sich das in meinem Leben auswirkt. Ich will wissen, ob diese Vaterschaft, all das, was ich in der Jugend oder in der Kindheit versäumt habe, ob ich das alles kriegen kann. Und das ist genau das Angebot Gottes. Und das ist das Angebot Jesu. Jesus sagt, auch deswegen habe ich am Kreuz für dich alles gegeben, damit du Vaterschaft lernst und lebst und in der Vaterschaft heil wirst. Du bist kein Krüppel oder kein zur Hälfte ausgerüsteter Mann. Sondern wenn du dich an über mich, sagt Jesus, wenn du mich an die Hand nimmst und wenn ich dich führen darf zu meinem himmlischen Vater, dann wirst du ein vollständiger Mann sein. Und du wirst es merken, es wird Auswirkungen haben. Ich sitze Nachmittag, seitdem ich das vor einigen Jahren entdeckt habe, und ich sage euch was, ihr lieben Freunde, ich habe das erst vor ein paar Jahren entdeckt. Ich bin jetzt fast 67 Jahre und mit 60 habe ich entdeckt. Ich habe nie gewusst, was das alles für Schrottdinge sind, die ich in meinem Leben gemacht habe. Wo liegt das dran? Und immer wieder ist es gekommen. Und ich konnte dem nicht wehren. Und ich war ein national bekannter Leiter und alles Mögliche. Und ich musste meinen Mann stehen und musste mit den großen geistlichen Köpfen dieser Nation an einem Tisch sitzen und weiß ich was machen. Und hinterher habe ich immer gedacht, bin ich noch zu retten? Ich sitze da all meiner Minderwertigkeit, sitze ich diesen Leuten, die so souverän. Ja, und ich sitze da rum und denke, Gott. Und Gott hat mir immer wieder eine Bresche geschlagen, sodass ich mit ihnen gut klarkomme und auch heute mit allen mehr oder weniger bekannten Männern und Frauen dieser charismatisch-pfingstlichen Welt in einem sehr guten und mit vielen in einem sehr freundschaftlichen Verhältnis lebe. Aber es hat dessen bedurft, dass ich meinen Daddy kennengelernt habe, der mir gesagt hat, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich habe gesagt, Vater, woher soll ich das glauben? Er sagt, hast du Jesus in dir wohnen? Ich sage, ja. Also dann wohnt auch dieses Ja, das ich Jesus gegeben habe, das wohnt auch in dir. Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Okay, also zügig weitergehen. Wir haben die Frage gestellt, was sind die Folgen einer nicht im biblischen Sinne gelungenen, völlig gelungenen Vaterschaft? Und wir können sagen, es ist fast nirgendwo gelungen. Es gibt sehr gute Väter und trotzdem sind sie diesem biblischen Ideal gegenüber, sind sie defizitär. Wir brauchen aber als Männer, wir brauchen das volle Pfund. Und den Rest ist uns bereit zu geben, wenn es jetzt um kleine Dinge geht. Genauso wie um die großen Dinge. Den Rest ist uns zu geben oder das, was fehlt, ist uns zu geben, der himmlische Vater. Aber wir brauchen den Zugang durch Jesus zu ihm. Wir müssen lernen, mit ihm zu gehen. Im Geist zu sagen, oh Jesus, führ mich. Ich sitze sehr oft, jetzt im Winter ist es ein bisschen nicht so schön, auf unserem Balkon draußen und da bete ich dann. Und dann sage ich, Jesus, jetzt ist wieder so eine Zeit, da möchte ich mit meinem himmlischen Daddy in eine enge herzliche Nähe und Gemeinschaft kommen. Führ mich dahin. Und ich habe mir angewöhnt, in den Thronsaal Gottes hineinzugehen, mit Jesus zusammen. Jesus führt mich dahin und lehrt mich etwas über den Vater. Und das ist klasse. Und das wird nach und nach, das merke ich, in meine Persönlichkeit hinein transplantiert und wirkt sich nach und nach positiv aus. Ich sage nicht, dass ich es alles ergriffen hätte und schon in allem durch und siegreich wäre, aber ich bin auf einem guten Weg und darüber freue ich mich. Und das möchte ich gerne mitteilen. Wie entsteht diese Vaterwunde? Sie entsteht durch Entfremdung. Durch Enttäuschung. Ein kleiner Junge, der was vom Leben erwartet, der ist enttäuscht, wenn der Vater weg ist. Deshalb, was habe ich falsch gemacht, dass mein Vater weg ist? Oder wenn ein Vater zeitungslesend, jeden Abend kommt er nach Hause, und der Junge sagt, oh Papa, ich möchte mal so gerne, dass wir beide mal ganz viel Zeit haben. Junge, ich habe keine Zeit, ich bin so fix und alle, ich bin den ganzen Tag von meinem Chef. Auf Schwung gehalten worden. Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt mal gerade vorm Fernsehen oder vor der Zeitung einfach mal zur Ruhe kommen. Was auch immer. Ich will jetzt nicht 1000 kleine Situationen hier aufmalen. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt Väter, die weg sind. Es gibt Väter, die passiv sind. Es gibt Väter, die missbräuchlich sind. Es gibt Väter, die aggressiv sind. Es sind Väter, die eben, und das ist der größte Teil, durch Passivität Wunden auslösen. Verletzungen verursachen. Und dadurch entfremdet man sich. Nicht engagiert sein, im Gegensatz zu dem, was wir vorhin gesagt haben, Engagement. Väter entziehen sich der Aufgabe, ihren Kindern zu dienen, ihnen zu helfen. Sie sind gleichgültig, oftmals bequem
und überlassen die Kinder, gerade den kleinen Jungen, der sich so aufs Leben freut und voller Erwartung ist, sich selbst oder den Frauen.
Jungs gehen heute in die Welt hinein und bis zum 11., 12. Lebensjahr, was treffen sie in entscheidenden Positionen in erster Linie? Vom Kreissaal angefangen, über den Kindergarten, über den Supermarkt, an der Kinokasse, wo auch immer. Frauen, Frauen, Frauen. Ich habe zwei Enkel, zwei süße Enkel. Einer ist fast 6, der andere ist fast 4. Die sind klasse, haben aber auch das Glück gehabt, dass sie in eine intakte Vater- und Mutterbeziehung hineingeboren wurden und der Vater sich rührend um sie, um die beiden kümmert. Das sind so wilde Kerle, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber die haben Erwartungen an das Leben. Neulich haben sie bei uns zu Hause geschlafen. Meine Frau und ich, das ist für uns ein Abenteuer, wenn die beiden kommen. Die Wohnung sieht hinterher aus, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Wir müssen immer die heilige Entscheidung treffen, indem wir sagen, entweder sind uns unsere Möbel wichtiger oder unsere Jungs sind uns wichtiger. Und wir haben eine nicht einfache Entscheidung getroffen, dass uns unsere Jungs wichtiger sind, ja. Aber die Kissen sehen aus, du, wenn du dir das anguckst, noch dreimal und die sind hinüber, ja. Die ganze Wohnzimmergarnitur hat Blessuren schon. So, die sind richtig da. Aber der eine konnte dann nachts nicht schlafen, um 3 Uhr plötzlich kommt er in mein Bett und legt sich nur hier rein, ja. Nur hier rein. Der kleine Vierjährige, fast vierjährige Tim. Nichts, der ist im Halbschlaf da rein, hat hier gepennt und hat immer wieder sich ganz fest an mir gehalten. Irgendwie hat er da Angst gekriegt oder was auch immer. Jedenfalls wollte er in meinem Arm schlafen. Was meinst du, was das für mich war? Ich habe kein Auge mehr zugetan. Ja, das war einfach klasse. Das ist klasse. Das sind so, und so bist du und ich auch eigentlich veranlagt. Das hätten wir uns auch gewünscht. Und vielleicht hat der ein oder andere es erlebt. Ich habe es nicht erlebt. Aber ich will, dass die nach uns kommen, dass die das erleben. Und du solltest das auch wollen und nicht beim Wollen lassen, sondern dass wir alles tun, was in unserer männlichen Kraft ist, dass wir selber okay werden, dass wir Männer Gottes sind und dass wir der nächsten Generation dienen, egal wie alt wir sind. Wir alle können der nächsten Generation dienen. Das weiß ich, seitdem ich mit Enkeln zu tun habe. Kriegen wir schon hin. Was bewirkt die Vaterwunde oder dieses Vatervakuum, diese Vaterdefizite? Sie bewirken Unsicherheit. Unsicherheit ist sehr weit verbreitet bei Männern, die kann man kaschieren. Und Männer versuchen Unsicherheit immer, wo immer sie können, zu kaschieren. Wer will als Mann schon unsicher sein? Angst, Einsamkeitsgefühle, man muss kämpfen. Wir haben in der Bibel zwei sehr gute, wir haben eine Fülle von Beispielen, aber ein Beispiel ist mir besonders immer im Kopf, wo man den Unterschied genau eigentlich erkennen kann. Das sind die beiden Jungs von Abraham, der Isaac auf der einen Seite, der Sohn des Lachens und der Freude, und auf der anderen Seite der Ismael, der Sohn der Eigenmächtigkeit, der Sohn der Ungeduld. Und am Ende wissen wir genau, wo Ismael endet. Er endet in der Wüste, denn das ist der einzige Ort, wo er direkt mit Gott in Verbindung kommen kann und wo Gott seine Vaterschaft gegenüber diesem Jungen ausübt. Abraham konnte es nicht mehr, sondern der Sohn der Verheißung und der Sohn der Sohn mit dem Waisengeist, der Sohn von der Magd, die konnten nicht unter einem Dach leben. Und so denke ich, wenn wir fragen, was bewirkt die Vaterwunde, dann ist auch bei uns immer ein Stück Waisenmentalität mit dabei. Wir fühlen, also ich habe das so miterlebt, die fehlende Vaterschaft des leiblichen Vaters löst eine Art Waisenmentalität aus. Auf der Schule, auf der ich war, hatten alle Jungs einen leiblichen Vater, und wenn es in der Klasse darum ging, und ich war der Einzige, der sagen musste, mein Vater, und den hat meine Mutter mir den Auftrag gegeben, dass ich sagen sollte, mein Vater ist im Krieg vermisst oder sowas, ja. Habe ich dann gesagt, und dann hat der Physiklehrer das nachgeforscht, hat gesagt, nein, deine Eltern sind geschieden, wie kannst du uns hier so anlügen und so. Das war für mich so ein Ding, ja. Ich hätte am liebsten versinken wollen in dem Augenblick, das weiß ich noch wie heute. Solche Dinge
entstehen. Und wenn wir diesen weisen Geist in uns tragen oder diese weisen Mentalität, und viele von uns haben das, wir sind nicht so satt in Elternschaft. Wir brauchen nicht kämpfen, wir brauchen nicht kriegen, wir haben alles, wir haben ein Zuhause, wir haben Eltern, wir wissen, wo wir hingehören. Wir leben aus der Liebe, die uns entgegengebracht wird. Versteht ihr, diese Defizite hat ein Mann, der dieses väterlich-mütterliche Konglomerat, Liebeskonglomerat, das ihn geprägt hat und aufgezogen hat, das haben viele von uns eben nicht so. Und dann haben wir Defizite, die so ein bisschen was oftmals mit einer weisen Mentalität zu tun haben. Und diese weisen Mentalität muss in die Wüste geschickt werden. Damit können wir keine Männer werden, die ihre Ziele erreichen. Oder wir können nicht Männer werden, um am Ausgangspunkt wieder anzusetzen, die das Bewusstsein wie Jesus haben, dass wir alles bekommen haben, was wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Versteht ihr? So, was bewirkt die Vaterwunde? Die Vaterwunde bewirkt oftmals, jetzt sehr praktisch gedacht, dass wir falsche Vaterbilder in uns tragen, dass wir deswegen auch mit dem himmlischen Vater nicht gut klarkommen. Sie bewirkt ein Vergleichen, dem geht's besser, der kommt weiter. Rivalität ist sehr oft die Folge. Ein Aufbäumen gegen die Umstände, ein Resignieren, ein Wiederaufbäumen, wieder resignieren, eine mindere Lebensqualität allemal, mangelnde Identität. Ich weiß eigentlich nicht genau, wer ich bin. Ich weiß nicht so genau, wer ich bin. Was soll ich hier? So diese Unsicherheit. Herr, kannst du mir nicht sagen, was ich bin oder wie? Und diese Unsicherheit setzt sich auch nach unserer Bekehrung oft im Glaubensleben fort. Und deswegen sind wir Männer auch an vielen Stellen, nehme jetzt mal die Anwesenden hier aus, aber an vielen Stellen erlebe ich das im Land, in unseren Gemeinden sind wir nicht in der Weise produktiv oder wie wir es könnten, wie wir es auch nach unseren Zeitmöglichkeiten her machen könnten. Wir haben falsche Vorstellungen in uns drin, wir neigen dazu, uns Selbsterlösungswege auszugraben, auszubuddeln und sagen, okay, wenn ich das mache, wenn ich mich da ein bisschen verstelle, etwas anders wirke, dann können die mir eigentlich nichts anhaben, dann komme ich vielleicht durch. Falsch. Gott möchte, dass wir selbst sind, eine einheitliche Persönlichkeit. In dieser einheitlichen Persönlichkeit von unserem Herrn Jesus geprägt, sind wir in der Lage, alles zu packen. Das ist das, was er uns vorlebt und deswegen ist sein Modell für uns wichtig. Also, was bewirkt die Vaterwunde? Ich denke, wir haben es schon gesagt, in einem kleinen Jungen das Gefühl, ich muss für mich selbst sorgen. Ich hatte auch, obwohl meine Mutter sich um mich bemüht hatte, immer das Gefühl, ich muss für mich selbst sorgen. Ich weiß noch, mit 7 oder 8 Jahren stand ich auf der Treppe des Hauses, wo wir wohnten, mit meiner Mutter zusammen, meine Großmutter und der Bruder meiner Mutter, mein Onkel. Meine Großmutter und mein Onkel waren auf meine Mutter losgegangen, hatten sie beschimpft. Und dann habe ich mich neben sie gestellt und habe gesagt, was fällt euch ein als achtjähriger Klotz, ja, so kleines Würstchen. Und meine Großmutter und mein Onkel haben mir das übel genommen. Die haben gesagt, was fällt dir ein, so mit uns zu reden? Und ich habe mich als Ehemann aufgeführt. Ja, so Pseudo-Ehemann. Das ist nicht meine Position, das hat im Gegenteil, das hat mich geschwächt. Das hat mich weiter verunsichert. Aber ich wusste es nicht anders. Und wahrscheinlich hat es meine Mutter auch von mir erwartet in einem gewissen Maße, dass ich sie, die schwächer war, die allein war, unterstütze gegen die übrige Familie. Und ich habe das getan und habe gemerkt, das war nicht richtig. Und ich habe darunter fürchterlich gelitten. Vielleicht kannst du ähnliche Dinge in deinem Leben registrieren. Müssen ja nicht so sein. Aber denk doch mal drüber nach, wo du Augenblicke hattest in deiner Kindheit, in deiner Jugend, wo du auf diese Art und Weise gedemütigt oder wo du auf einem falschen Platz warst als Junge. Ich muss mir selber helfen. Wo ist dieses Gefühl? Ich kann mir nur selber helfen. Vielleicht bei dir auch noch in Aktion. Nein, du bist nicht auf deine Ich muss mir helfen Philosophie angewiesen, sondern da ist einer, der will dir helfen. Großzügig und über alle Maßen gütig. So, dies ist eine Lüge. Und daraus entwickelt sich eine zweite Lüge, wenn man nicht aufpasst. Ich bin stärker als die Wirklichkeit. Ich will das schaffen, ich werde das. Und dann kommen eben auch Abhängigkeiten von Drogen und anderen Dingen dazu, Alkohol, Tabletten und was nicht alles. Das ist, und das zeigen uns die Statistiken, ich will es einfach zu einem, am Ende zu einem kleinen Blick in ein säkulares Meinungsbild, damit will ich es enden lassen, über diese ganzen Fragen, die wir hier besprochen haben. Ich hoffe, dass ihr das alles sehen könnt und dass das auch für die drüben nicht in, dank dir. Der Spiegel ist ja, man kann gegen ihn sein, das bin ich an sich auch, weil der hält sich, ja, der bildet sich zu viel ein, was er alles könnte, und die Brille, durch die die Dinge gesehen werden, sind immer grundlegend antichristlich eigentlich. Es ist kaum etwas, was man mal aus einer guten oder sauberen, ausgewogenen Weise berichtet bekommt. So, ja, schlaue Mädchen, dumme Jungs, so da stehen wir jetzt. Und das ist, deswegen muss man den Spiegel trotzdem ernst nehmen, denn diese Dinge sind gut recherchiert. Wir sind im Augenblick da, dass 70%, früher war das Verhältnis genau umgekehrt, dann war es egal, heute ist es so, 70% der Abiturienten, die studieren, sind Mädchen und 30% sind nur noch Jungs. Und das klafft weiter auseinander. Das ist ein äußeres Signal, Sieger und Verlierer in der Schule, haben die das überschrieben. Noch viel schlimmer, das ist aus dem Jahre 2003, das Y-Chromosom ist das männliche Chromosom, wie viele von euch wissen. Oder warum gibt es eigentlich Männer? Was erdreisten die sich? Ja? Wozu sind die fähig? Was für ein Schrott und sowas. Warum gibt es Männer? Weil Gott es will. Hier hättet ihr mal mit pfingstlicher Impulsivität Amen rufen können. Also mit Euphorie ist noch was anderes, ja? Okay. Aber versteht ihr, wir dürfen die säkulare Welt manchmal nicht zu gering achten, was die für Entdeckungen machen. Das ist genau das, was wir eigentlich auch wissen. Ja, es wird immer schöner, eine Krankheit namens Mann. Sie sagen, der Mann stirbt aus, wenn er so weitermacht. Das ist natürlich Käse. Aber es wird mit pseudowissenschaftlichen Methoden wird es scheinbar bekräftigt. Männer leben durchschnittlich 7 Jahre weniger als Frauen. Männer scheitern immer wieder in Intimbeziehungen. Circa 80% wegen körperlicher Gewaltanwendung Verurteilten sind Männer. Circa 70% der Opfer von Gewalttaten sind Männer. Bei Kindern sind 75% der verhaltensgestörten männlichen Geschlechts. Mehr als 66% von Kindern mit Lernschwierigkeiten sind männlichen Geschlechts. Einer von 7 Jungen ist Opfer einer sexuellen Belästigung, bevor er 18 wird. 95% der Gefängnisinsassen sind Männer. Dritthäufigste Todesursache bei Männern zwischen 15 und 65 ist Selbstmord. Männer und Jungen begehen 3-mal häufiger Selbstmord als Frauen. Verkehrsunfällen dominieren Männer als Beteiligte. So, ich denke, wir dürfen das nicht einfach ignorieren. Die Zeitschrift Psychologie heute fragt, wie viel Vater braucht ein Mann? Also auch die Welt kommt inzwischen auf den Trichter. So wie das läuft, ist das nicht richtig. Sondern die Jungs und die Mädchen, die Familien brauchen den Vater. Wie viel Vater braucht ein Mann? Ist noch so ein bisschen mit in abgeduckter Stellung, wo die das fragen. Ja, die sind noch nicht so. Aber dann bringen sie folgende Fakten, und diese Fakten sind sehr beeindruckend, wie ich meine. Ein riesiges väterliches Defizit in unserer Gesellschaft ist festgestellt worden. So, und wir sind das Produkt davon, ihr lieben Freunde. Vor allem Jungen leiden unter der Situation. Vaterbedürftigkeit löst Ängste aus, haben wir besprochen. Das führt zu falschen Idealen und Helden. Das Drama ist von beachtlichem Ausmaß. Man sagt sogar, es hat eine epidemieähnliche Störungssequenz zur Folge. Zweite Weltkrieg, starben täglich 2500 Männer, das sind 5,4 Millionen in 6 Kriegsjahren. 5,4 Millionen Väter
Ehemänner, Brüder, Söhne, Kriegsgefangenschaft, wie viele kamen nicht wieder? Psychische Folgen, bisher unzureichend erforscht, die Jahrgänge 35 bis 45 am schwersten betroffen.